Also, wir sind ja in der Betrachtung des Johannesevangeliums, Kapitel 7, Kapitel 8. Letztes Mal haben wir den Überblick gesehen über Kapitel 7 und über Kapitel 8, dass es ein zusammenhängender Text ist. Und da hatte ich erwähnt, dass Kapitel 7, Vers 53 und Kapitel 8, 1 bis 11, eigentlich nicht zu dem Text gehört. Und ich möchte erstmal diese Stelle mit uns nochmal lesen und alles Weitere danach. Also, Johannes Kapitel 7, Verse 53, einschließend Kapitel 8 bis Vers 11. Und so ging jeder in sein Haus. Jesus aber ging an den Ölberg und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin, sündige nicht mehr. Lasst uns nochmal stille werden. Lieber Vater, wir danken dir für deine Gnade, die du mit uns hast und mit deiner Gnade, mit der du uns beschenkt hast. Herr, und ich bitte dich auch ganz besonders heute, wo wir uns mit diesem Text und mit vielleicht manchen anderen auseinandersetzen werden, Herr, dass du mir Gnade gibst und mich führst, und Herr, dass vor allem wir gestärkt werden in dir und in der Wahrheit deines unfehlbaren Wortes. Amen. Wisst ihr, für mich ist das heute eine große Herausforderung. Das, was ich eigentlich noch nie in dem Sinn so gemacht habe. Aus dem Grund, ja, werde ich vielleicht etwas zittrig sein und vielleicht auch etwas durcheinander. Ich hoffe nicht. Dürft für mich beten. Diese Stelle hier, mit der setze ich mich schon auseinander seit dem Sommer. Also ganz besonders, ich wollte eigentlich schon im Sommer darauf eingehen. Und so ist es, sage ich mal, wochenlange, monatelange Vorbereitung, Studium. Besonders, wenn man eine Äußerung tätigt, wie ich letztes Mal gemacht habe, dass das, wie einige sagen, das ist meine Lieblingsgeschichte, die nicht in der Bibel ist. Ja. Trotzdem findet ihr sie in eurer Bibel. Und wie kann es sein, dass man solch eine Aussage tätigt? Lieblingsgeschichte, die nicht aus der Bibel ist. Gehört das in den Text oder nicht? Untergraben wir da nicht Gottes Autorität? Wie kann ein Mensch so etwas behaupten oder sagen? Und aus diesem Grund wollte ich keineswegs so lange warten, bis wir wirklich mit Kapitel 7 durch sind und zu dieser Stelle kommen. So wollte ich das vorziehen, und ich hoffe, auch euch heute mit zu bereichern, damit ihr wirklich in der Schrift gefestigt werdet, dass ihr die Sicherheit der Schrift habt, obwohl jetzt es so scheint, oh, hier wird ja der Boden unter den Füßen weggenommen. Ja, dass es eigentlich genau das Gegenteil ist. Ich möchte damit anfangen. Wisst ihr, der Feind schläft nicht, hat noch nie geschlafen. Das Böse schläft nicht. Und einer hat gesagt, wenn du morgens am Frühstückstisch sitzt und vielleicht deine Lieblingszeitung oder was auch immer oder vielleicht die Nachrichten anmachst, so ist die Lüge schon um die halbe Welt gereist, ja, bis du bis zum Frühstückstisch gekommen bist. Also die Lüge ist viel schneller wie die Wahrheit meistens. Und der Feind, Satan und auch insgesamt das Böse schläft nicht. Und wir haben viele Angriffe auf das Wort Gottes, wir haben viele Angriffe auf die Wahrheit, die man sehr ernst nehmen muss. Man kann nicht einfach so über eine Stelle so eine Aussage tätigen. Ja, die Sache muss ernst genommen werden, gerade aus der Perspektive, dass der Feind nicht schläft. Und es ist eine uralte Sünde, es ist ein uralter Angriff, wie Satan zu Eva gekommen ist in den Garten und angefangen hat, auf der Art und Weise das Wort Gottes zu untergraben. Hat Gott wirklich gesagt? Ja. Und genauso könnten wir zu dieser Stelle sagen, als ein Gegenangriff auf meine Aussage, Momente mal, machst du nicht das Gleiche, dass du hier sagst, hat Gott denn wirklich diese Geschichte hier hineingestellt? Ist es wahr, dass diese Geschichte da ist? Merken wir, dass es eigentlich gefährlich ist, solche Fragen zu stellen. Und trotzdem ist es richtig, dass wir solche Fragen stellen müssen. Denn die Feinde der Schrift schlafen nicht. Wir als Christen, wenn es um die Schrift geht, ist einerseits positiv, aber oft sind wir als solche, ihr kennt das Verhalten eines Strauß. Wenn der Strauß sich bedrängt fühlt oder eine Gefahr sieht, was macht er? Kinder, wisst ihr das, was ein Strauß macht? Er steckt den Kopf in den Sand rein. Und wisst ihr, dann sieht er nichts. Dann ist alles gut, denkt der Strauß. Ja. Und Gott hat zu Hiob auch gesagt, dass er dem Strauß den Verstand versagt hat. Okay, er hat keinen. Oder wahrscheinlich nur sehr geringen. Und oft ist es so, dass wir als Christen in gewissen Hinsichten, ja aus Schutz vor uns selber, wir werden angegriffen, stecken wir den Kopf in den Sand und sagen, nein, das gibt es nicht. Das ist pure Verleumdung. Du bist ein Gottloser. Das kommt von Satan und von allen bösen Mächten. Gibt es nicht. Wisst ihr, es muss, jede Anklage muss richtig angegangen werden. Und aus diesem Grund, ich möchte nur etwas hier kurz sagen zu diesem Text. Dieser Text, wir werden danach noch genauer einiges sehen, aber dieser Text, den wir hier vor uns haben, den finden wir auch wieder in einigen Manuskripten in Johannes 21, Vers 25. In einigen griechischen Handschriften, von denen wir unsere Bibel haben, finden wir am Ende des Johannes, also Johannes 21 ab 25. Eine Handschrift hat es sogar auf zwei verschiedenen Stellen im Johannesevangelium. Eine andere Handschrift hat es, oder andere Handschriften haben das auf verschiedenen Stellen im siebten Kapitel, also auf drei verschiedene Stellen verteilt im siebten Kapitel. Eine Handschrift hat es im Lukas-Evangelium von Kapitel 21 von Vers 38 steht es drin. Eine Handschrift hat es in Lukas 24 Vers 53 und weiter drin. Einige Handschriften haben das in jedem Evangelium drin. Also sehen wir, es ist so ähnlich wie eine schöne Geschichte. Es heißt nicht, und das möchte ich auch nicht sagen, dass diese Geschichte nicht wahr ist. Aber diese Geschichte ist eine Geschichte, die verloren, wie als wenn sie verloren gegangen ist und überall sucht, hey, rückt mal ein bisschen. Ja, ich will hier auch noch rein. Und weil sie so gut ist, haben viele Handschriften das irgendwo verteilt, reingestellt. Also eine Geschichte, die ihren Platz sucht. Und hier hat die Geschichte ihren Platz, als wenn gefunden. Hier passt sie wunderbar rein. Aber wenn man es genau liest im griechischen Text, so merkt man, dass der Stil nicht passt. Es ist, als wenn du eine Geschichte liest und auf einmal ein anderer Schreiber hier reingekommen ist. Es wäre genauso wie, wenn ihr jetzt mich hören würdet, bei meiner normalen Predigt, und auf einmal, wenn ich anfangen würde, Luther zu zitieren, und zwar wörtlich einen Abschnitt, und das Lutherdeutsch gebrauchen würde, oder auch irgendeinen anderen, so würdet ihr sofort merken, hoppsala, das kommt nicht von ihm. Das ist nicht seine Art, das ist nicht sein Stil. Oder wenn ich jetzt Spurgeon nehmen würde, der richtig sprachbegabt war und mit 1000 Illustrationen seine Predigt untermauert hat. Ja, er hatte für jedes zig Beispiele von überall ein Reichtum an Wörtern, und woran ich nie drankommen würde, und ich weiß nicht, ob ich es will, aber ihr würdet es sofort merken, hops, da ist ein anderer Stil. Und genauso ist es auch in diesem Text. Und zusätzlich, wenn wir zurückgehen zu den Kirchenvätern, übrigens das Wort Kirchenväter werdet ihr heute öfters hören und wir werden auf einige zurückgreifen. Das sind diejenigen, die von Anfang an da waren und die Schrift bezeugt haben. Sie geben klare Aussagen, dass diese Geschichte im Johannesevangelium nicht drin war. Also, ich möchte heute zwei Sachen hauptsächlich bekräftigen. Und zwar die eine, die Herkunft des Neuen Testamentes. Heute, alles, was ich heute sagen werde, geht nicht um die ganze Schrift, also Altes und Neues, sondern hauptsächlich um das Neue Testament, ausschließlich Neues Testament. Also das Erste, was ich machen möchte, die Herkunft des Neuen Testamentes. Das Zweite ist die Überlieferung des Neuen Testamentes, also zwei Punkte, die ich heute klar machen möchte. Also, wir haben unser Neues Testament mit 27 Büchern. Und die Frage ist berechtigt, warum haben wir diese 27 Bücher? Ist das eine berechtigte Frage, die man stellt? Warum haben wir nicht die gnostischen Evangelien? Und zwar, vielleicht habt ihr davon nicht gehört, so wie im Alten Testament die Apokryphen. Es gibt viele Bücher, die zum Alten Testament man hinzufügen wollte. Und die Schriftgelehrten, das jüdische Volk und ja, auch die Christen eigentlich es grundsätzlich am Anfang abgelehnt haben, gesagt haben, nein, die Apokryphen gehören nicht dazu. Deswegen haben wir sie auch nicht in unseren Bibeln. Also, genauso gibt es auch im Neuen Testament viele andere Bücher. Und ich erzähle euch kurz eine Geschichte von einem der bekanntesten. Und die Frage ist, warum ist das nicht drin? Und zwar 1934 war ein gewisser Muhammad Ali, also nicht der Boxer, ja, Muhammad Ali mit seinem Bruder Sharipa unterwegs. Sie waren Landwirte und sie haben die Erde umgegraben und auf einmal stößt der Spaten von dem Muhammad Ali auf etwas Hartes. Ganz neugierig und voller Hoffnung, oh, ich habe vielleicht eine Kiste, ist da, vielleicht sind da Schätze. So fingen die zwei an zu graben und siehe da, tatsächlich, da war ein großes Tongefäß vergraben. 1934. Und wo sie dieses Tongefäß rausgegraben haben, waren sie voller Begeisterung. Hier haben wir in unserem Acker einen Schatz gefunden. Wir wollen es aufmachen. Aber Shari warnte seinen Bruder und sagte, nein, wir dürfen das nicht aufmachen. Vielleicht ist dort ein Geist, also dieser, ein Djinn drin und der uns dann verfluchen würde. Wir wollen das nicht öffnen. Also das ist jetzt keine Fantasie, sondern so ist es gelaufen, die Geschichte. Und die Neugier oder vielleicht auch die Gier nach dem Schatz, der dort drin sein könnte, war so groß, dass sie das doch geöffnet haben. Und siehe da, welch eine Enttäuschung. Da waren 13 Kodex drin. Kodex ist ein Begriff für ein Buch in Pergamente, also in Leder. Ja, das, was Paulus auch gebetet hatten wir im 2. Timotheusbrief, was man ihm mitbringen sollte. Also 13 Kodexe waren da drin. Welch eine Enttäuschung für die zwei Jungs. Sie brachten es zu irgendeinem Trödelhändler, der das bei ihnen abgekauft hat. Und wisst ihr, das waren alles gnostische Evangelien. Mehr wert heute auf dem Markt, wie diese Jungs, als irgendeinen Schatz kriegen könnten. Und unter diesen gnostischen Evangelien, es waren 13 Kodexe und es waren 52 Geschichten und das Zentrum von diesen Geschichten war das Thomas-Evangelium, von dem ihr vielleicht auch schon hier und da gehört habt. Und die Frage ist berechtigt, warum hat das Thomas-Evangelium es nicht geschafft in die 27 Bücher? Wenn ihr die Kritiker hören werdet, so werdet ihr schnell feststellen, dass sie sagen, ja, das ist klar, das war schon immer so. Es gab damals einen Haufen Evangelien, aber die Leute haben sich einfach nur das rausgepickt, um das zusammenzustellen, was ihnen gepasst hat. Und somit haben die Menschen eine Religion geschaffen, die ihnen gefallen hatte. Hätten sie andere genommen, würde das Christentum heute ganz anders aussehen. Aus diesem Grund ist es ein Angriff auf deinen Glauben. Ist dein Glaube wirklich echt oder beruht er einfach nur auf den Leuten, die damals willkürlich etwas rausgepickt haben von vielen anderen Evangelien? Und diese Frage sind berechtigt und wir als Christen müssen da Bescheid wissen, müssen zurückgehen. Und aus diesem Grund fand ich, dass es wichtig, dass ich heute so eine Ausschweifung mache und in dem Sinn nicht eine Evangelisation mache, sondern eine Bekräftigung des Evangeliums, dass wir wissen, worauf wir stehen. Ja, dass wir nochmal den Grund anschauen und Gewissheit haben. Also, das Thomas-Evangelium, dann gibt es das Evangelium des Pseudo-Barnabas. Pseudo bedeutet, dass Leute einfach einen Namen genommen haben und ihrem Evangelium zugeteilt. Niemand würde zum Beispiel heute ein Evangelium von, was sind bekannte Namen von heute? Ich sage mal Liam. Ja? Niemand würde damals auf ein Evangelium von Liam drauf reinfallen oder das lesen wollen, weil niemand kennt Liam, sorry. Ja? Aber wenn man sagt, ich habe das Evangelium von Petrus, oh, da hören Leute auf, Petrus ist bekannt. Und aus diesem Grund wurden bekannte Namen geholt, die nicht die Namen des Schreibers waren. Das wird heute bezeichnet als Pseudo, ja? Also etwas, was nicht ihnen gehört. Zum Beispiel das Evangelium des Pseudo-Barnabas. Dann die Kindheitsevangelien von Jesus. Wäre das nicht interessant? Zu wissen, was hat Jesus bis 12 gemacht? Also für mich war es sehr interessant und ich habe mir das auch angesehen. Also, oder zum Beispiel der Hirte von Hermas. Oder die Lehre der 12. Oder die Apokalypse des Petrus. Oder der Brief Paulus und die Thekla, das wäre doch auch mal eine Liebesstory. Oder das Petrus-Evangelium, oder das Hebräer-Evangelium, oder das Evangelium der Maria. Und. Leute, es gibt ein Dutzend also Dutzend ist wahrscheinlich untertrieben von verschiedenen Evangelien. Was machen wir damit und warum sind sie nicht drin? Und diese Frage möchte ich Schritt für Schritt beantworten. Zuallererst, wenn wir auf unseren Text gucken, auf den Text, den wir vor uns haben, die 27 Bücher und alle anderen Schriften, welchen Test müssen die Bücher durchgehen? Es ist als allererstes der Zeittest. Also wann wurden die geschrieben? Ist das nicht logisch? Wann wurde ein Buch oder das andere geschrieben? Und die Evangelien oder ein jedes Buch, wenn heute einer eine Story schreiben würde von der heutigen Zeit, also einen geschichtlichen Bericht von der heutigen Zeit hier schreiben würde und veröffentlichen würde, was denkt ihr, würden die Leute machen, wenn dieser Bericht nicht korrekt ist? Wenn du einen Bericht schreibst, wo die anderen Zeugen noch leben, so kann das kritisiert und berichtet werden. Und genau das ist der Fall. Immer in der Geschichte gewesen. Man muss nicht denken, ach, die Historiker, die waren ungebildet damals. Heute die Leute, die forschen richtig. Wenn ihr die Historiker liest, so werdet ihr sehen, wie die einander kritisieren und sagen, der hat einfach irgendwas aus dem blauen Himmel genommen und geschrieben. Das ist nicht wahr. Also Kritik gab es auch damals. Und wenn du diese Schriften diesem Zeittest unterziehst, so wirst du schnell etwas merken. Kein einziges von diesen gnostischen Evangelien kommt in die Zeit der Evangelien, der Bücher, die wir heute haben. Alle sind viel, viel später geschrieben worden. Das müssen auch die Kritiker, selbst die das Neue Testament kritisieren, feststellen. Und die argumentieren nicht dagegen, sondern bestätigen das, dass die ganzen gnostischen Evangelien viel, viel später geschrieben wurden als das Evangelium, was wir haben. Zum Beispiel der früheste oder der erste Manuskript, das wir haben, ist P52. Hat vielleicht einer oder andere schon gehört. P steht für, worauf das geschrieben wurde. Und das ist P für, was denkt ihr? Papyrus. P steht für Papyrus und die Zahlen stehen dann für die einzelnen Manuskripte, die gefunden wurden. P52 ist das erstdatierteste, was wir haben. Und zwar, es wird datiert von 90 nach bis 125 nach. Und darauf haben wir Johannes 18, 31 bis 33 auf der einen Seite. Es ist natürlich nur ein Fragment, ja. Und es ist nicht vollständig Johannes 18, 31 bis 33, aber das ist, was da drauf ist. Und auf der Rückseite haben die Johannes 18, 37 und 38. Und es wird, derjenige, der es gefunden hat, hat Kopien gemacht und es einfach weitergeschickt an die Textkritiker, also an diejenigen, die sich damit beschäftigen, an drei verschiedene Leute. Und von allen kam ungefähr die Datierung 100, 125 nach Christus. Einer hat sogar gesagt, es muss 90 nach Christus sein. Das bedeutet, dass 90 nach Christus, wo diese Abschrift gefunden wurde, übrigens, die Abschrift wurde gefunden in Ägypten. Wisst ihr, wo das Johannesevangelium geschrieben wurde? In Ephesus. Das sind tausende Kilometer auseinander und das ist in einem Rahmen von ein paar Jahren sehen wir, dass von Ephesus das Evangelium verbreitet wurde, sich verteilt hat. Also P52 ist eins der ersten. Dann haben wir P46, das sind die paulinischen Briefe. Ich weiß, diese Ps, das könnt ihr vergessen, aber was wichtig ist, dass ihr wisst, dass die Datierungen dann, von wann die Schriften stammen, sind von der Zeit, wo Augenzeugen und ganz nah dran liegende, ich bezeichne die mal nicht als Augenzeugen, aber als diejenigen, die das bezeugt haben, wirklich gelebt haben. Also, die paulinischen Briefe. Dann haben wir P66, das ist das Johannesevangelium, fast vollständig. Dann haben wir P75, das ist das Lukasevangelium und das Johannesevangelium. Dann haben wir den Codex Vaticanus hier, das ist streitbar, aber noch viele andere, die Zahlen euch, die möchte ich euch jetzt gar nicht nennen. Aber zusammengefasst haben wir 43% der Manuskripte, 43% stammen von diesem 1., 2. bis ins 3. Jahrhundert. Keins von diesen gnostischen Evangelium kommt so nahe dran. Zusätzlich, hier haben wir die Kirchenväter. Kirchenväter sind Kinder Gottes, sind Gemeindeältesten, meistens in diesen Fällen Bischöfe, die Schriften verfasst haben, die heute gelesen werden können, die man auch gefunden hat. Und da ist zum Beispiel Tertullian, der um 180 von Christus gelebt hat. Er nimmt Bezug auf diese Schriften und er spricht 180 nach Christus und schreibt, dass die originalen Briefe von Paulus in den Gemeinden noch vorhanden sind. Ob das jetzt wirklich die Originalen sind, die Paulus selber geschrieben hat, kann man natürlich jetzt auch drüber streiten. Aber das ist, was Tertullian 180 nach Christus geschrieben hat. Und er bezeichnet die Briefe, Korintherbriefe, Philipper, Thessalonicher, Epheser und Römerbrief, spricht Tertullian. Dann haben wir Irenäus. Er spricht, dass er Zugriffe hat zu den Originalen der Offenbarung des Johannes. Auch Irenäus lebte 100 plus. Wenn wir gucken auf die Historiker selber, jetzt nicht auf das Neue Testament, sondern auf die Schriften der Historiker selber, so haben wir hier ein sehr interessantes Phänomen, dass ab dem Zeitpunkt, wo der Historiker geschrieben hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo das erste Manuskript gefunden wurde. Was denkt ihr, wie viele Jahre vergangen sind? Ihr wart doch alle in der Schule, ihr habt Geschichte gelernt über das Römische Reich und vieles andere. Das kommt von den Historikern. Was meint ihr, was der Abstand der Zeit da ist? Ich nenne euch ein paar Zahlen. Pliny, der Älteste, 700 Jahre. Plutarch 800 Jahre, Josephus 800 Jahre, Polybius 1200 Jahre, Pausanias oder so ähnlich 1400 Jahre und so weiter und so fort. Die nächsten sind ungefähr 700-800 Jahre bis zu dem ersten Auftauchen des Manuskripts von dem, wo es geschrieben wurde. Niemand bezweifelt die römische Geschichte heute, aber Tausende, Hunderte, Millionen bezweifeln, ob das Neue Testament wahr ist oder nicht. Warum? Wenn man mit den gleichen Standards das Neue Testament misst, wie man sonst alle alten Schriften misst, so müssen wir sagen, das Neue Testament ist ein Abglanz, wo niemand anders drankommt, auch nicht mal annähernd. Also wir sehen, die Zeitdatierung des Neuen Testamentes ist hervorragend. Dieser Schriften, die wir heute vor uns haben. Dann die Autoren. Es ist doch klar, dass wenn du ein Schreiben haben willst, das genau ist, welchen Autor würdest du wählen? Einen, der viel später lebt oder einen, der ein Zeuge war, der es gesehen hat, der selbst mit dabei war. Und so haben wir auch Zeugen über das Neue Testament, über die Evangelien. Zum Beispiel das Matthäus-Evangelium wird von Origenus, der 185 plus gelebt hat, wird bezeugt, dass das Matthäus-Evangelium geschrieben wurde von dem Zöllner, der mal ein Zöllner war und Jesus ihn gerufen hat, der Jünger Jesu. Also wir haben hier aus dem 2. Jahrhundert ein Zeugnis vom Kirchenvater, dass das Matthäus-Evangelium von Matthäus geschrieben wurde, dem Jünger und niemand anders. Genauso das Markus-Evangelium wird zum Beispiel von Papias, der Bischof von Hierapolis, 140 nach Christus, wird datiert, dass es von dem Jünger des Petrus geschrieben wurde. Es wird von anderen, zum Beispiel von Justin, der Märtyrer, der auch schon am Anfang des 2. Jahrhunderts gelebt hat. Er schreibt, dass es eine Erinnerung gewesen ist von Petrus. Dann haben wir zum Beispiel Irenäus, der 185 plus gelebt hat. Er sagt, das ist das Evangelium, was Petrus gepredigt hat. Und Petrus selbst in 1. Petrus 2, Vers 13 nennt diesen Markus als meinen Sohn, als meinen geliebten Sohn. Also wir sehen die Zusammenhänge, wir sehen die Berichte der Kirchenväter. Das sind außerbiblische Berichte, die darauf Bezug nehmen und sagen, das war so. Nicht wir haben das ausgedacht, sondern schon sofort im 1., 2. Jahrhundert war das den Kirchenvätern klar. Bei Lukas haben wir eine ganze Reihe, Irenäus, Clemens, Alexander und so weiter und so fort, Kirchenväter, die darauf Bezug nehmen und Zeugnis geben, dass von Lukas geschrieben wurde. Johannesevangelium. Viele Kritiker sagen, das Johannesevangelium wurde nicht von Johannes geschrieben, sondern viel später von einer Gruppe von Leuten im Kloster und so weiter und so fort. Aber wem glaubt ihr? Einem Kritiker, der 1500 oder wer weiß wie viele Jahre später zurückguckt? Oder würdet ihr nicht lieber einem Irenäus glauben, der 180 Jahre, also nach Christus, das bedeutet vielleicht 100 Jahre, sogar noch weniger, wie der Zeuge selbst gelebt hat? Und du fragst dich, okay, woher wusste Irenäus das, dass es Johannes geschrieben hat? Irenäus wusste das von Clemens. Clemens? Nein, nicht Clemens, sondern, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Polycarp, Verzeihung. Er wusste das von Polycarp. Und du sagst, ja, wer um Himmels Willen war Polycarp? Auch den kenne ich nicht. Polycarp war ein Jünger des Johannes gewesen. Polycarp war mit Johannes gewesen, war ein Schüler, hat von ihm gelernt. Und Irenäus ist wieder ein Schüler von Polycarp. Wem würdet ihr glauben? Ich würde Irenäus ganz klar glauben, dass das Johannesevangelium von Johannes geschrieben wurde und nicht von irgendeinem Mr. XY. Das andere, also wir haben aufgezeigt, die Zeit, die Autoren, die Qualität. Wenn es um die Qualität der Geschichten kommt, so gibt es verschiedene Arten, wie man Qualität misst, ja, ob es richtig ist oder nicht. Und sehr wichtige Sachen über die Qualität sind zum Beispiel, das ist von Dr. Peter J. Williams. Er schreibt darüber, der Namenstest. Du kannst anhand der Namen, kannst du feststellen, zu welcher Zeit es war. Wenn ich jetzt einen Namen sage, Trauthilde, ja, oder Brunhilde. Wie alt ist Brunhilde? 70. Ihr Lieben, das war schon immer so gewesen. Das ist nichts, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja? Wir wissen, wie alt Trauthilde ist, einfach so. Ja? Ich hoffe nicht, dass einer jetzt sein Kind so benannt hat. Dann, es tut mir leid. Dann, es gibt auch Jung. Geschichte wiederholt sich immer wieder, okay? Aber anhand des Namenstestes, wenn du Geschichte studierst, kannst du feststellen, welche Namen zu bestimmten Zeit da waren. Und der Namenstest auf das Neue Testament passt hundertprozentig auf den prozentualen Durchschnitt, wie die Namen damals gewesen sind. Also müssen wir ganz klar sagen, okay, Namenstest, check, passt. Wir haben nicht die Zeit, aber ich gebe euch trotzdem ein Beispiel. Der meistgebrauchte Name der damaligen Zeit war Simon. Und wenn du die Evangelien liest, so wirst du feststellen, dass wenn Simon erwähnt wird, und ich gebe euch ein paar Beispiele, Matthäus 4, Vers 18, so haben wir immer Beinamen. Genauso, wir haben in unserer Mitte einige Andreasse. Jeder von diesen Andreasen hat einen Beinamen, einen Spitznamen. Warum? Weil viele Andreasse da waren. Simon war der meistgeläufigste Name gewesen. Deswegen lesen wir in der Schrift immer den Beinamen. Matthäus 4,18, genannt Petrus. Matthäus 10,14, der Kananiter. Matthäus 28, Vers 6, der aussätzig gewesen war. Apostelgeschichte 1,13, der Zelot. Apostelgeschichte 9,34, der Gerber. Und so weiter und so fort. Nur das allein zeigt auf, die Namen sind von der Zeit. Und Simon war auf der Liste Nummer 1 gewesen. Und so weiter. Das gleiche ist mit den Namen der Dörfer, der Städte. All diese gnostischen Evangelien treffen die Namen nicht richtig. Die Namen, die sie einfügen, stimmen nicht überein. Oder haben überhaupt gar keine, weil sie keine Ahnung haben von den Städten, wie sie hießen. Und das andere auch, die gnostischen Evangelien sind dramatisch. Unsere Evangelien, die wir hier haben, sind nüchtern zum Beispiel. Die Wahrheit und die Tatsachen werden so wiedergegeben, wie sie waren. Selbst wenn es nicht passend gewesen war für diese Zeit. Der Bericht der Frauen, die Erscheinung nach der Auferstehung Jesu, die Engel erscheinen den Frauen und geben ihnen den Auftrag und sie sollen weitergehen und erzählen. Wisst ihr, dass in der damaligen Zeit das Wort einer Frau nichts galt? Ja, sorry. Ja, das war so. Und aus diesem Grund, so etwas niederzuschreiben, wenn man schon etwas erfindet, dann müsste man etwas viel Besseres erfinden, dass irgendeine wichtige Person das gesehen hat und bezeugt hat. Aber das sind Tatsachen. So war es. Und so schreibt es die Schrift auch nieder. Wenn ihr zu den gnostischen Evangelien geht, zum Beispiel das Petrus-Evangelium, da haben wir, die beschreibt die Auferstehung selbst. Wir haben in den vier Evangelien keine Beschreibung, wie die Auferstehung von dannen ging. Nur, dass die Leute zu dem leeren Grab kamen. Das Petrus-Evangelium beschreibt, wie ein Jesus aus dem Grab rauskommt. Und dieser Jesus ist bis zu den Wolken, so groß, gigantisch. Und hinter ihm geht das Kreuz raus. Ich weiß nicht wie. So oder, das weiß ich nicht. Aber geht das Kreuz raus. Und dann spricht das Kreuz mit Jesus. Und lauter so Geschichten. Die Kindheitsevangelien, da wird beschrieben, was Jesus alles gemacht hat mit 5. Zum Beispiel, sie spielten an einem Bach mit Jungs. Jesus war hier 5, okay? Das sind ein paar Stories, wo Jesus 5 war. Ist auch interessant. Und sie spielten an diesem Bach und machten so kleine, ich würde mal sagen, wie ein Deich oder Pfützen, wo sie das Wasser gespeichert hatten, ja, im Dreck. Und da aus dem Dreck hat Jesus Sperlinge gemacht, 12 Stück. Und einer von den Vorbeigehenden im Dorf hat es gesehen und ist gerannt ins Dorf und hat Josef gerufen und hat gesagt, Josef, dein Sohn, er bricht den Sabbat. Das war Sabbat. Und wo Josef dann zusammen mit ihm und noch dem Anhang dahin läuft, um Jesus zu korrigieren, warum er den Sabbat bricht, hat Jesus geklapst. Und siehe da, die Sperlinge sind weggeflogen und das Beweismittel damit war weg. Ein Junge, der daneben stand, packte einen Stock und hat einfach in der Wassersammlung Jesu so einen Strich gezogen, sodass das Wasser rausgelaufen ist. Jesus dreht sich um und sagt, so wie meine Pfütze vertrocknet ist, so sollst du vertrocknen. Und schwuppdiwupps, der Junge ist eingetrocknet, eingegangen, gestorben. Fertig. Ja, die Leute waren in Panik. Ein andermal hat ein Junge Jesus, den 5-Jährigen, es geht nur um den 5-Jährigen Jesus, hat ihn angerempelt. Und Jesus dreht sich um und sagt, du sollst deinen Lauf nicht mehr fortsetzen. Der Junge fällt um und ist tot. Und so sind lauter Geschichten. Wisst ihr, das passt überhaupt nicht. Und jetzt würde ein Kritiker sagen, ja, natürlich, deswegen habt ihr das auch nicht drin. Diese Geschichten waren von Tausenden von Jahren nie drin gewesen. Die gab es erstmal überhaupt nicht. Die kamen erst viel später dazu. Und hier möchte ich einige Kirchenväter anführen, die darauf Bezug nehmen und sagen, welche Evangelien zu ihrer Zeit gelesen wurden, welche da waren. Zum Beispiel, ja, ich sehe, das wird hier alles wieder knapp, Ignatius an. Ignatius, der 50 bis 150 gelebt hat, er verweist schon auf die Autorität der paulinischen und der Schriften von Petrus, ja, im Jahre 50 bis 115. Und er sagt, ich möchte euch nicht so befehlen, nicht so schreiben wie Petrus. Dann Polycarp in seinem Schreiben 115 nach Christus, schreibt er, es steht geschrieben zu anderen Gemeinden. Das bedeutet, dass sie schon eine Reihe von Schriften hatten. Dann haben wir Irenäus zum Beispiel. Er führt auf die vier Evangelien und keine anderen. Es gab nur vier Evangelien. Dann Apostelgeschichte, paulinischen Briefe, 1. Petrus und 1. Johannes und die Offenbarung. Das ist, worauf sie Bezug nehmen. Das ist, worüber sie die Kommentare geschrieben haben. Das ist, was die frühe Kirche, also die frühe Gemeinde in der Hand hatte und nicht diese gnostischen Evangelien. Wenn du auch guckst im Vergleich der Menge der erhaltenen Manuskripte, die wir haben, wie viele Manuskripte gibt es von diesen gnostischen Evangelien und wie viel haben wir von der Bibel? Es ist ein erschütternder Beweis. Und zwar von allen anderen Schriften, alten Schriften, über den Kamm, also der Durchschnitt, ist höchstens 20 Schriften. Das ist der Durchschnitt, was wir außerbiblischen Schriften, alten Schriften da sind. Was die gnostischen Evangelien angeht, zum Beispiel das Thomas-Evangelium, haben wir 3 Kopien. Maria-Evangelium, 3 Kopien. Jetzt kommen wir zur Bibel. Nur die Evangelien, die 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, haben 2000 Manuskripte. Also 2000. Dann die paulinischen Briefe haben 800. Apostelgeschichte und die anderen Briefe haben 650 bis 750. Und die Offenbarung hat 300 bis 500. Wenn wir das jetzt nebeneinander stapeln würden, die Beweise der sonstigen Literatur, die wir haben, ja, also jetzt die gnostischen Evangelien oder sonst, oder auch die Schriften jetzt der Historiker, so wäre es ein Unterschied, Schriften der Historiker oder auch die gnostischen Schriften, seht ihr, ungefähr 1,20 Meter. Wenn wir das jetzt nebeneinander stellen würden und hier die Manuskripte, die wir von der Bibel haben, von 1,20 Meter bis, was denkt ihr? 2 Meter? 3 Meter? 4 Meter? 5 Meter? 2 Kilometer und 13 Meter. Das ist der Unterschied an Material, was überliefert wurde, durch Verfolgungen hindurch. Das ist sehr wichtig, diese Sachen zu berücksichtigen. Die Schrift wurde immer und immer wieder, schon in der damaligen Antike, versucht auszulöschen. Bevor der christliche Glaube Staatsreligion wurde, 300 plus nach Christus, gab es eine Riesenverfolgung, und zwar unter dem Kaiser, der 303 bis 311 nach Christus regierte. Ich spare euch die Namen, denn die behält ihr auch nicht. Gab es eine Riesenverfolgung, und das Ziel dieses Kaisers war, die Schriften zu vernichten, die Führer zu vernichten und die anderen Christen zu versklaven. Und man ging grausam vor. Und wenn man verfolgt hat, wo man verfolgt hat, so wurden diejenigen verfolgt, die die Schriften in der Hand hatten. Denn die Schriften mussten ebenso vernichtet werden. Und niemand, glaubt mir, würde für ein Thomas-Evangelium sein Leben hingeben. Wir haben einen guten Bischof, der, wo die Soldaten kamen, um die Schriften einzusammeln, er gab ihnen all diese gnostischen Evangelien, verbarg aber die wahren Evangelien, denn er wollte seine Haut nicht für das hingeben. Also, ein Riesenunterschied an Manuskripten, den wir da haben. Und jetzt gehe ich die letzten paar Minuten auf die Überlieferung. Du kannst ja jetzt sagen, okay, ja, ich sehe es ein. Wir haben viele Beweise, dass wirklich die Manuskripte, dass die Gemeinde die gleichen Manuskripte, die gleiche Bibel, das gleiche Evangelium hatte wie wir heute. Das Johannesevangelium hat Johannes geschrieben. Das ist mir jetzt klar. Lukas hat Lukas geschrieben und so weiter und so fort. Aber die Überlieferung. Wer sagt mir, das Lukasevangelium war vielleicht die Wahrheit? Aber ist es das heute noch? Wir haben 2000 Jahre Geschichte. Und wie Bart Ehrman, der größte oder einer der größten Kritiker der Schrift, sagt, Leute, wir haben keine Originalen. Und das stimmt. Und wir haben nur Kopien von Kopien von Kopien von Kopien, was wir haben. Es kann im Leben nicht das Wahre sein. Und diese Frage gilt zu beantworten. Wie sieht es aus mit der Überlieferung? Haben wir denn tatsächlich noch das, was Lukas gesagt hat oder nicht? Haben wir Variationen in diesen Texten? Wir haben insgesamt 5800 Manuskripte. 5800 nur griechische Manuskripte. Wir haben, die anderen werden aber gar nicht hierbei gerechnet. Von diesen 5800 Manuskripten ist der Durchschnitt 500 Seiten pro Manuskript. Also solche Anzahl von Manuskripten haben wir. Wenn du guckst auf handgeschriebene Seiten, wie viel wir haben, so haben wir 2.600.000 handgeschriebene Seiten. Jeder, der von Hand etwas geschrieben hat, weiß, wie schwer das ist. Besonders, und hier hat meine liebe Frau einen Text aufgeschrieben, bis 900 nach Christus wurde so geschrieben, in Großbuchstaben und aneinandergereiht. Okay? Und ein jeder, der das abschreibt, der wird Freude haben an allem. Also, wenn ich jetzt bitten würde, kann das einer schnell vorlesen? Okay, ihr könnt es, okay? Das ist eure Muttersprache. Das ist das, was ihr von Kindheit auf gelernt habt. Das könnt ihr. Ja? Wenn du ein Manuskript abschreibst, das 1000 Jahre alt ist, ja, das, wo du größte Mühe hast, dich zu konzentrieren, weil vielleicht nicht alles so ganz klar und deutlich ist. Und dann in dieser Schrift, da passieren Fehler. Fehler, was genannt werden als Variationen. Haben wir Variationen in der Schrift, ja, wo der eine Text, das eine Manuskript vom anderen sich unterscheidet? Ihr wisst, dass die Schrift nicht beauftragt wurde, von irgendeinem Gremium geschrieben zu werden und von diesem Gremium aus dann verteilt wurde in die ganze Welt, sondern die Christen, so wie sie verfolgt wurden, so wie sie flohen, haben schnell geschrieben, abgeschrieben, zum Teil schnell abgeschrieben und verteilt. Wie viele Variationen, denkt ihr, haben wir in der Schrift? Ein paar Zahlen? Wie viele Unterschiede sind in diesen handgeschrieben? Ich habe euch gesagt, wir haben 2.600.000 handgeschriebene Seiten. Wie viele Variationen werden wir haben? Ein paar Zahlen? Ja, ein bisschen lauter. Also, Variationen sind das, wenn zum Beispiel der eine schreibt Christus Jesus und der im anderen Manuskript ist Jesus Christus. Das ist eine Variation. Oder wie wir hier zum Beispiel im Text haben, eine Variation, wo sofort 12 Verse dazugekommen sind. Oder vielleicht wurden irgendwo was weggelassen. Oder auch ein Wort wurde weggelassen. Oder ein Buchstabe wurde weggelassen. Was denkt ihr, wie viele Variationen haben wir? Viele. 400.000. Was? 400.000 Variationen, mindestens. Oh weia. Wie kann man dann davon sprechen, dass die Überlieferung der Schrift wahr ist? Wenn wir so viele Variationen haben. Und das ist genau der Angriff der Kritiker. Die sagen, okay, wisst ihr eigentlich, wie viele Wörter das Neue Testament hat? Wisst ihr, wie viele Wörter das Neue Testament hat? 138.162 Wörter. Textus Receptus hat ein bisschen mehr. Sagen wir abgerundet, wir haben höchstens 140.000 Wörter. Wie viele Variationen haben wir? 400.000. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass fast 3 Fehler pro Wort sind. Und dann würdest du sagen, und das soll ich dann glauben? Jemand sagte mal, und das finde ich passend, ich weiß nicht, ob ich hier eine Pause machen soll, es gibt 3 verschiedene Arten von Lügen. Die eine Art ist einfach die normale Lüge. Die zweite Art ist eine sehr große Lüge. Und das dritte ist die Statistik. Okay? Und das ist, was wir hier vor uns haben. Wir haben 138.162 Wörter im Neuen Testament und wir haben 400.000 Variationen. Das ist die Statistik. Und wenn du dir das anguckst, so denkst du, boah, das ist krass, das kann im Leben nicht sein. Also, hier stimmt etwas nicht. Habt ihr noch ein paar Minuten? Danke. Dann muss ich das nächste Mal nicht wieder anknüpfen, kann im Text fortfahren. Wie werden diese Variationen betrachtet? Wie geht man darauf ein? 75% dieser Variationen fallen sofort raus, weil sie keine Relevanz haben auf den Text. Sie haben keinen Einfluss, überhaupt nicht. Ein jeder von euch hat schon mal ein Buch gelesen oder eine Zeitung, wo ein Druckfehler, ein Rechtschreibfehler war, oder? Oh, habt ihr dann gesagt, oh, jetzt kann ich nicht mehr weiterlesen. Jetzt weiß ich nicht, was er hier gemeint hat. Das ist Unsinn. Wisst ihr, im Altgriechischen noch zudem gesagt, wir haben Variationen, wo ein Buchstabe fehlt oder wo die Wörter anders platziert werden. Das werden alles als Variationen gerechnet. Im Griechischen, es hat sich ein Doktor hingesetzt, einen ganzen Tag lang, und hat im Griechischen niedergeschrieben, das war sein Tageswerk, wie oft kann man im Griechischen oder auf welcher verschiedene Art und Weise kann man im Griechischen sagen, John liebt Nelly. Auf welchen verschiedenen Arten und Weisen kann man das im Griechischen sagen? Was denkt ihr? Wie viel Mal könnte man das im Deutschen so sagen, dass es immer noch das Gleiche bedeutet? John liebt Nelly. Das wird euch jetzt erschlagen. 384 Mal hat er aufgeschrieben, die Sätze, wie man im Altgriechischen sagen könnte. Und es würde immer noch John liebt Nelly bedeuten. Okay? Und das sind einfach, um aufzuzeigen, die Variationen, die da sein könnten. Und 75% von diesen Variationen, die fallen sofort raus, weil es sind, vielleicht fehlt ein Buchstabe oder es ist nicht mal ein Fehler, sondern es ist einfach nur eine andere Grammatik. Es ist anders geschrieben worden. 24% wird gesagt, nicht passend, aber sinnvoll. Wir haben hier eine Toleranz unter den Variationen zwischen sinnvoll? Ja, macht das Sinn, was da steht? Oder ist das passend? Ja, und da dazwischen. Und das eine ist, also 24%, nicht passend, aber sinnvoll. Und ich gebe euch ein Beispiel. 1. Timotheus 2, Vers 7. Ihr könnt die Bibel aufschlagen. 1. Timotheus 2, Vers 7. Hier heißt es, obgleich wir als Sendboten Christi sehr wohl Anspruch auf Ehren hätten oder haben könnten, Ehre hätten haben können, so, Verzeihung. Vielmehr sind wir, das ist hier eine ganz holprige Übersetzung, vielmehr sind wir unter euch sanft oder liebevoll aufgetreten, wie eine Arme. Oh, Verzeihung. 1. Thessalonicher 2, Vers 7. 1. Thessalonicher 2, Vers 7. Okay, ich lese nochmal. Obgleich wir als Sendboten Christi sehr wohl Anspruch auf Ehren hätten erhalten können, vielmehr sind wir unter euch sanftmut oder liebevoll aufgetreten wie eine Amme oder wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder legt und pflegt. Okay, so, seht ihr hier, vielmehr sind wir unter euch sanft oder liebevoll aufgetreten. Ja? Liebevoll ist in der, oder sanft. Liebevoll aufgetreten. Wir haben Textvariationen, die sagen, wir sind wie Kinder in eurer Mitte gewesen. Das ist doch ein Unterschied, oder? Wir sind sanft in eurer Mitte gewesen oder wir sind Kinder in eurer Mitte gewesen? Wie bitte kann man so eine große Variation haben? Entweder sind wir bei euch sanft gewesen oder wirklich als Kinder. Wenn du aber das Griechische nimmst und guckst, wie es ist, dann heißt es, das Sanfte, Kinder bedeutet Epioi. Sanft bedeutet Nepioi. Epioi, Kinder, Nepioi bedeutet sanft. Okay? Und vom Griechischen, wie man das schreiben kann, hat das letzte Wort eben diesen Anhang. Und wenn du das lesen würdest im Griechischen, hättest du vom Akustischen überhaupt nicht gehört und nicht gewusst, was es ist. Kinder oder sanftmütig. Weil so wie man das ausspricht und lesen würde, hätte das genau den gleichen Laut gehabt. Und deswegen, wenn einer geschrieben hat, ja, und nicht hundertprozentig aufgepasst, sondern zum Beispiel paar Wörter auf einmal geschrieben hat. Und beim Durchlesen hätte er ganz schnell auch Kinder einfügen können. Und das haben wir im Text. Wir haben zum Beispiel noch eine Variation, also Epioi, Nepioi oder auch Hippioi. Wisst ihr, was das bedeutet? Und einige lachen schon. Das bedeutet Pferd. Ja? Und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und aus diesem Grund können wir und müssen wir diesen Leuten, die die Schrift, die die Manuskripte sorgfältig studieren, danken. Die sorgfältig Textkritik betreiben und sagen, okay, das gehört hier nicht rein. Ich meine, das ist einfach mit Hippioi. Ja? Wir sind unter euch Pferde geworden. Nee, mit Sicherheit nicht. Ja, höchstens nur, ja, wir haben unter euch geackert. Aber deswegen guckt man dann, okay, es ist nicht passend. Es ist sinnvoll, ja, es ist in einem gewissen Sinn, würde das Sinn machen, aber das passt hier nicht hinein. Und das sind leichte Variationen. Und somit sind das ungefähr 99,5% der Variationen, die einfach sind, die man einfach nur so beiseite tun kann, weil es ganz klar ist. Und du sagst, warum müssen wir denn Variationen haben? Weil wir so viele Manuskripte haben. Hätten wir nur ein Manuskript, hätten wir null Variationen. Null. Aber du würdest niemals wissen, ist das wahr oder nicht. Und so kannst du hingehen und vergleichen und sagen, okay, das ist alles durch die Geschichte hindurch. Es stimmt, wir haben so viele Variationen. Aber das dieses Buch, das wir heute in unseren Händen halten, bis zu dem P52 kannst du hinlegen und alle anderen Manuskripte und ist identisch. Es ist genau das, was die Manuskripte immer gesagt haben. Und das ist die Bibel, die wir heute hier haben. Ich möchte hier aufhören. Und zwar mit einem Bild. Mit einem Bild, das ihr euch in eurer Fantasie vorstellen könnt. Ich werde es einfach nur erstmal sagen, ein paar Sätze, und ihr stellt euch ein Bild vor. Und danach vergleichen wir, ob die Bilder, das Bild, das ich habe, mit eurem übereinstimmt. Also, du liest in der Zeitung oder im Buch: Der Bär griff den Mann an und hat ihn gebissen. Die Leute standen daneben und haben einfach zugeschaut. Und die Reporter, die haben das nicht mal erwähnt in der nächsten Ausgabe. Was stellt ihr euch vor? Zirkus? Ich habe vergessen, ein weißer Bär in Kanada, ne, oben im Norden. Ja, also das ist jetzt keine erfundene Geschichte, dieses Bild ist tatsächlich da. Ach nee. Wisst ihr, wenn du jetzt dir ein Bild malst, dass ein Mann von einem Bär angegriffen wurde und gebissen wird, so denkst du an einen Bär, der diesen Mann zerfleischt und die Leute machen nichts. Aber es ist ein Puppy, also es ist ein Bär, der gerade mal gehen kann, und der spielt mit dem Mann und hat ihn gepackt, so am Fuß unten, ja, so gebissen, wie halt so ein kleines Bärchen beißen kann, wie ein Kuscheltier. Genau das ist es, was wir mit der Textkritik oder negativen Textkritik vor uns haben. Es sind Leute, die uns an den Kopf werfen, das Neue Testament stimmt nicht. Das sind so viele Variationen. Aber das ist eigentlich, was sie verschweigen. Ja? Was diese Variationen ausmachen. Wenn, ich sage es nochmal anders, wenn ihr euch überlegt, wir haben 2.600.000 und noch etwas handgeschriebener Seiten. Auf 400.000, wenn du 400.000 Variationen nimmst, auf 2.600.000 handgeschriebener Seiten, was meint ihr, wie viele Fehler sind da pro Seite? Variationen, Verzeihung, ist ein großer Unterschied. Variationen, nicht Fehler. Das wären auf 6,7 Seiten, wären das eine Variation. Und wenn du hingehst und sagst, okay, diese grammatischen Fehler, wo ein Buchstabe fehlt oder anders ist, 99% von diesen darf man überhaupt nicht zählen, so bleibt nur noch 1% oder weniger übrig. Das würde bedeuten, dass wir auf 670 geschriebenen Seiten eine Variation haben, die wert ist, in Betracht gezogen zu werden und die Leute mit größter Sorgfalt machen. Ich kann euch versichern, Leute schreiben eine Doktorarbeit. Die kriegen einen Doktortitel für ein Wort. Dass sie zeigen, ob das dort hineingehört oder nicht. Ist das richtig oder falsch? Wie muss es richtig sein? Also, ich will euch nur versichern, dass die Bibel, die ihr in euren Händen habt, ja, ist das wahre Wort Gottes, das, was Matthäus, Markus, Lukas, Paulus, Petrus geschrieben hat und das wir heute in den Händen halten. Gewisse Sachen wie diese, ja, wurden hinzugefügt zum Text, und dafür gibt es auch Gründe, warum die hinzugefügt wurden. Wenn man das Ganze betrachtet, würde ich sagen, dieser Text aus Johannes Kapitel letzt, also 7, Ende und 8, gehört dort nicht hinein. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Es ist aber nichts Verkehrtes. Noch etwas, und damit möchte ich schließen. Die Frage, ist denn durch diese Variationen irgendwie die Lehre der Schrift in Gefahr, dass wir eine andere Lehre haben, wie die Apostel am Anfang hatten? Und hier sagt selbst Bart Ehrman, der größte Kritiker unserer Zeit, ja, der Bücher verkauft, die Bestseller sind, mit der Kritik der Schrift, er hat gesagt auf diese Frage, die Lehre der Schrift ist in keiner Weise verändert. Ja, kann durch die Variationen nicht verändert sein. Das sagt selbst der Kritiker, der das Ganze studiert und kritisiert, muss sagen, die Lehre der Schrift ist unantastbar. Also diese Variationen haben keinen Einfluss auf die Lehre der Schrift. Es könnten noch ein paar Gott danken dafür, dass Gott sein Wort wirklich so erhalten hat, wie er es wollte. Und dass wir es sicher haben in unseren Händen als das Wort Gottes.